Beyond the Screen, der Marketing-Podcast von ESAM Advertising Technologies.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beyond the Screen. Unser heutiger Gast war fast ein Jahrzehnt bei Dr. Wolf. Er hat die digitale Transformation des Hidden Champions aus Ostwestfalen maßgeblich mitgestaltet, von seinem Einstieg in 2017 bis zum VP eWolf und Data. Maximilian Zinser, schön, dass du heute bei uns bist.
Hi Ben, freut mich hier zu sein.
Du warst ja jetzt gerade einige Monate off, hast dich ausgeruht, dich zurückgenommen, Sabbatical gemacht. Was war das Erste, was du über die Marketingwelt gelernt hast, als du nicht jeden Morgen in den Dashboard gucken musstest?
Ja, das ist eine gute Frage. Tatsächlich ist interessant, dass als ich in mein Sabbatical gestartet bin, im Sommer letzten Jahres, dass ich erstmal alle meine bezahlten Abos auf Kanälen gekündigt habe, wodurch ich eigentlich keine Werbung konsumiert habe.
Okay.
Das heißt, ich habe seit einem halben Jahr das erste Mal wieder richtig aktiv viel YouTube-Werbung sehen müssen. Oder Werbung auf Amazon Prime. Und das war nochmal sehr spannend aus der Perspektive wieder, mehr Werbemittel einfach zu sehen, auch von anderen Unternehmen.
Ja. Okay, das hast du gar nicht gemacht die ganze Zeit. Du warst einer von denen, die Amazon Prime bezahlt haben.
Tatsächlich. Also wirklich im Alltag habe ich das sehr vermieden, muss ich zugeben. Und war natürlich im Job umso mehr bombardiert mit Werbemitteln und Denkweisen. Aber das war eigentlich nochmal ein ganz guter Weg, weiter mit dem Thema in Kontakt zu bleiben, wenn es jetzt eben nicht mehr im Alltag war über die Arbeit. Ja.
Hast du denn deinen alten Arbeitgeber im CTV schon entdecken können?
Tatsächlich nicht, muss ich sagen. Und das hat mich auch nicht sonderlich überrascht, dass ich das nicht getan habe.
Interessant. Also Alpecin ist ja insbesondere so als klassische TV-Heritage-Brand, ist ja im TV rauf und runter gelaufen, weltweit super bekannt. Aber ihr habt euch ja in deinen Jahren da stark ums Thema Digital und Transformation gekümmert. Sag mal, was du da in den Jahren gemacht hast, bevor du dann dich entschlossen hast, erstmal rauszugehen.
Ja, genau. Also ich bin 2018 damals zur Dr. Wolf-Gruppe gekommen, durch ein paar Zufälle tatsächlich, wie das Leben oft spielt. Für mich war das damals wie ein Praktikum. Ich war kurz nach dem Bachelor, wollte unbedingt meinen Master machen, habe ihn im Nachgang dann nicht mehr gemacht, weil ich da im sehr positiven Sinne hängen geblieben und kleben geblieben bin. Für mich war das eine Reise in alles rund um digitale Transformation. Das wollte ich ein Jahr lang mitmachen. Und dann ist diese Reise mit der sogenannten eWolf quasi losgegangen. Eine große und eine lange Reise im Endeffekt über 7, 8 Jahre. Wir haben von 5 Leuten diese Einheit aufgebaut auf 80, die ich bis zum Ende geleitet habe. Und der Kern-USP dieser Einheit ist, dass wir gesagt haben, wir wollen hier interne Spezialisten für Marketing und Sales aufbauen. Aber wir wollen das sehr datengetrieben machen. Wir wollen nicht jetzt anfangen, uns mit Online-Marketing zu beschäftigen, nachdem Dr. Wolf über Jahrzehnte eben ein extrem starker TV-Player war und immer noch ist. Sondern wir wollen wirklich verstehen, was wir hier tun. Und wir wollen das datengetrieben verstehen. Und wir wollen verstehen, was bringen diese neuen Aktivitäten, die ja vorher bei Dr. Wolf noch nie jemand gemacht hat, und wirklich in der Lage sein, das zu differenzieren. Und deswegen haben wir diese Einheit mit diesem sehr starken Data-Kern aufgebaut, ein sehr starker analytischer Kern. Und das ist, glaube ich, bis heute der USP dieser Einheit und mittlerweile eben auch der ganzen Gruppe, weil wir das dann bis zum Ende sehr stark verzahnt haben in alle Prozesse, über alle Marken und dann noch immer mehr Länder international hinweg.
Spannend. Welche Datenpunkte habt ihr da besonders ins Auge genommen?
Ja, für uns war wichtig, dass wir wirklich verstehen, was sind Wirkungen von, ob das TV-Spots sind, ob das Tageszeitungsanzeigen sind oder dann eben neu für Dr. Wolf und der Marketingkanäle, das wirklich zu verstehen auf den inkrementellen Sales-Effekt. Mhm. Also was erzeugt diese oder jede Kampagne in Sales? Und in der Lage zu sein, das zu bewerten. Und das wissen wir natürlich, und die meisten Zuhörer schätze ich auch, dass wir hier in einer Welt sind, wo wir eben einen Point of Sale haben, der für Unternehmen wie Dr. Wolf oder für die anderen Großen da draußen, ob das jetzt ein Deo ist, ein Shampoo oder eine Zahnbürste, du eben nicht in der Lage bist zu sehen, wie im E-Commerce, diese Person hat etwas gesehen und diese Person hat dann etwas gekauft. Mhm. So, es ist an sich erstmal Blackbox. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben über dieses Datenloch, wenn du so willst, oder dieses Datental eine Brücke gebaut mit Zeitreihenanalysen und haben so verstanden, diese Aktivität bringt diesen Sales-Effekt und entsprechend auch diesen Sales-ROI. So, und waren so in der Lage, Transparenz in etwas reinzubringen, was bis dahin für Dr. Wolf und ich glaube immer noch für viele, viele Unternehmen da draußen eine Blackbox ist, weil es eben kein klassisches E-Commerce-Playbook und Geschäftsmodell ist.
Und Zeitreihenanalysen heißt das, ihr habt dann auch angeguckt, wie lange unterschiedliche Kanäle brauchen, von einem Sichtkontakt beispielsweise bis zur Transaktion. Unterscheidet sich das von Kanal zu Kanal? Was habt ihr da so gelernt oder kannst du da so Daumenregeln mitgeben?
Sicherlich. Das war natürlich jetzt nicht der primäre Ansatz, wieso wir diese Analysen gefahren haben, aber das purzelt quasi dann automatisch mit raus, weil du natürlich siehst, hier beginnen gewisse Aktivitäten mit gewissen Werbedrücken und Budgets dahinter und das sind dann quasi Zeitverzüge, in denen dann wirklich die Sales auch am Ende einschlagen. Und das ist sehr unterschiedlich. Das ist im TV, ist das eine Reaktanz, das sind vielleicht eher so 2 bis 3 Tage. Wenn du die Tageszeitung zum Beispiel anguckst, dann ist das ein Tag und auch sehr schnell wieder vorbei. Also ein extrem krasser Peak-Sales-Effekt, ne, der sehr schnell abebbt. Und im Online-Marketing ist das klassischerweise immer ein bisschen mehr, vielleicht eher so 4 bis 5 Tage, bis sich da relevant Sales aufbauen und zieht auch meistens ein Stück weiter nach. Ne, im Vergleich zur Tageszeitung, wie gerade geschildert, extrem schnell wieder vorbei, der Sales-Effekt. Ja, und im TV, ne, ebbt das dann auch nach und nach ab quasi.
Und bei digital konntest du da die Kanäle auch unterscheiden zwischen Search, Social, Video, Display?
Tatsächlich nicht, wenn wir über diese Sales-OI-Analysen sprechen, weil in diesen Sales-OI-Analysen kannst du natürlich dann nur über die Zeitreihe arbeiten und wenn du eine klassische Online-Marketing-Kampagne laufen hast, wo du natürlich dann nicht nur Meta bespielst oder nicht nur YouTube bespielst oder TikTok oder was auch immer, dann ist es so, dass du in der Zeitreihenanalyse auf Sales eben auch nur das Ergebnis der ganzen Kampagne siehst. So. Und das ist auch der Grund, wieso wir nicht nur diese Methodik entwickelt haben, sondern eben auch für jeden einzelnen Kanal oder für jedes Medium und Mediengattung, das ist der bessere Begriff an der Stelle, gesagt haben, okay, wie können wir eigentlich bestmöglich TV optimieren, sehr datengetrieben, wie können wir eigentlich bestmöglich Online-Marketing fahren, mit der höchsten Effizienz dann auch in Sales, ne, oder wie können wir eben auch bestmöglich Print machen quasi. Da gab es dann verschiedene Untermodelle und Untermethoden und so hat das ein ganzes Konstrukt ergeben an verschiedensten Analysemethoden, aber auch an vielen verschiedenen Test-Setups, weil das sehr wichtig ist, eben nicht nur aus der Vergangenheit zu lernen, sondern dann auch zu sehen, okay, was konnte ich noch nicht lernen und wie kann ich das denn eigentlich vertesten? Und so entsteht dann aus vielen Puzzleteilen ein Gesamtbild und mit diesem Gesamtbild an Analysen und Datenpunkten, die entstanden ist, gehst du dann halt ran und optimierst an all den Stellen, Budgetverteilung, Allokation. Ich glaube, sehr wichtig ist auch, eben wegzukommen von, ich mache einmal im Jahr meine große Mediaplanung und dann fahre ich diesen Mediaplan mehr oder weniger gerade ab. Ne, wir haben das am Ende so gesteuert, dass wir wirklich sehr, sehr, sehr schnell erstens reagieren konnten. Ne, also diese ganze Analytik auch sehr schnell gelaufen ist, teilweise täglich, je nach Datenverfügbarkeit. Aber dass du eben dann auch in der Lage bist, und das hat viel mit Organisationen und Prozessen zu tun, diese Mediaplanung und Aktivitätsplanung eben auch sofort anpassen zu können. Ne? Nicht nur einmal im Jahr oder vielleicht 2-3 Mal, sondern wirklich iterativ, immer wenn es neue Erkenntnisse gibt.
Spannend.
Live quasi, wenn du so willst.
Organisation wäre auch jetzt mein nächster Stichpunkt gewesen, weil du hast ja eben den klassischen Marketingprozess besprochen. Jetzt hast du gesagt, ihr habt alles auf Basis von Datenanalysen entschieden oder vielmehr auf Datenanalysen entschieden. Sprich, die Entscheidungen treffen dann nicht die Mediaplaner oder die Brandmanager, sondern die Data-Analysten?
Das wäre definitiv zu viel gesagt, weil ich glaube, an der Stelle ist auch sehr wichtig zu verstehen und einmal zu sagen, ich glaube, man sollte nie die Entscheidungen, ob das jetzt Medienentscheidungen sind, Sales-Entscheidungen, Produktentscheidungen, generelle Marketing- oder Kommunikationsentscheidungen, nie nur auf Grundlage von Daten treffen. Und das haben wir auch nicht gemacht und das würde ich auch in Zukunft nicht machen, sondern du musst natürlich immer weitere Fragen der Potenziale, ne, dir überlegen, wo sehe ich strategisches Potenzial, was ich vielleicht in der Vergangenheit noch nicht genutzt habe und deswegen auch in Daten noch nicht gesehen habe. Aber eben auch andere Fragen, wo es vielleicht gewisse Restriktionen gibt an Ressourcen oder auch, dass die Umsetzung gerade in bestimmten Phasen schwierig ist und so weiter und so fort. Das heißt, du musst da aus meiner Sicht immer einen 360-Grad-Blick einnehmen, der sehr, sehr stark mit Daten angereichert sein sollte oder daraus bestehen sollte, aber eben auch all die strategischen Marketingperspektiven, kommunikative Perspektiven, all das beinhalten sollte. Und ich glaube, so, wenn du all das zusammenlegst, nur erst dann kommst du zu einer richtig guten Entscheidung.
Wie habt ihr diese kommunikativen Ebenen eingebaut ins Modell, also quasi Upper Funnel KPIs, wie passen die rein, weil es kriegst du ja in der Sales-Schiene nicht so leicht raus und dann haben ja auch die Kanäle unterschiedliche Wirkmechanismen in Bezug auf Depot-Effekte, die sich bei den Menschen dann mit einer gewissen Werbefrequenz einstellen oder über Jahre auch halten. Wie habt ihr das eingebaut?
Ja, also ich glaube auch da ein ganz spannender Punkt. Ich denke, hier muss man sagen, dass auch hier gilt, du kannst nicht alles perfekt analysieren. Ja. Das funktioniert nicht. Und ich glaube, die halbe Miete, wirklich aus Datenanalysen Mehrwerte zu generieren, die wirklich Business Impact haben, ist eben auf der einen Seite wirklich zu verstehen, wie kann ich es analysieren, das Setup dafür zu bauen. Aber ich glaube, die halbe Miete ist auf der anderen Seite auch, die Organisation dahin zu bewegen. weil es sind am Ende ganz andere Prozesse, die du fahren musst. Es ist ein ganz anderer Arbeitsalltag und es ist eine andere Denkweise. Und ich glaube, deswegen musst du beide Bausteine sehr stark bespielen, um wirklich besser zu werden. Und so haben wir es geschafft, eben nicht nur diese Analysemethoden aufzubauen, die Data Pipelines darum und so weiter und so fort, sondern eben auch all die Brands, all die Länder mitzunehmen und alle, die daran beteiligt sind, eben in diesem neuen Denkmuster zu arbeiten und zu denken. Und das hat auch gedauert. Und das ist, glaube ich, auch völlig normal. Ne, weil das sind immer viele Menschen, die beteiligt sind. Change ist immer nicht einfach.
Ja.
Das liegt, glaube ich, in der Natur des Menschen irgendwo auch. Und deswegen war das ein ganz, ganz, ganz krasser Hebel für den Erfolg.
Wie viele Länder hast du da am Ende beliefern müssen?
Theoretisch über 60.
Wow.
Das funktioniert natürlich nicht aus dem Stegreif. Ja. Man muss sagen, dass wir auch aus der Perspektive immer so rangegangen sind zu sagen, lass uns die Frage stellen, wo sind eigentlich gerade die höchsten Hebel? Deswegen war es auch sehr schnell klar, dass wir gesagt haben, aus dieser datengetriebenen Perspektive, wir fokussieren erstmal auf Media, weil da sind natürlich die ganz großen Budgets, da brauchst du nur ein paar Prozent optimieren und schon hast du absolut natürlich viel Budget gespart oder gehebelt in der Performance. Und deswegen haben wir auch da gesagt, wir fokussieren uns erstmal auf Kernmarken und Kernmarkt und das ist eben Deutschland, zumindest jetzt für Dr. Wolf, und haben dann die letzten 2-3 Jahre auch viel Energie reingesteckt, uns die Frage zu stellen, okay, wenn wir das jetzt nicht mehr nur für ein Land liefern müssen, ne, oder für auch viele Marken in einem Land, ja, aber nur für ein Land am Ende des Tages und dann auf einmal für ganz viele Länder, wie kriege ich das Ganze skalierbar? Mhm. Ne, das ist die nächste organisationelle Herausforderung, die dann auch wieder wirklich nicht einfach ist und nicht einfach war, weil du kommst natürlich aus so einem Setup, wo du anfängst, neue Dinge zu rechnen, zu generieren, Ergebnisse, du änderst Prozesse, wie gerade beschrieben, und auf einmal soll das nochmal viel, viel effizienter laufen, damit du 60 Länder abdecken kannst. Und auch da machst du natürlich wieder Abwägungsentscheidungen und sagst, wir nehmen erstmal nur die größten Länder. Und ich kann natürlich jetzt auch gar nicht im Detail sagen, ne, was der Stand ist.
Klar.
Aber ich glaube, am Ende sind es deutlich zweistellig Länder, die da jetzt betreut werden können.
Spannend. Und habt ihr eigentlich diese, ja, dann hast du beschrieben, dieses Datenloch zum Handel, habt ihr das vielleicht über Retail Media Partner schon mal versucht zu schließen? Also ich glaube, die großen Handelsketten haben jetzt auch Retail Media Units aufgebaut, verschiedene Datenprodukte aufgebaut oder Reporting-Systeme aufgebaut. Ist man da schlauer als FMCG, als man jetzt vor 3-4 Jahren noch war? Oder ist das immer noch nach wie vor schwierig?
Ich glaube ja und nein. Also wenn wir das betrachten aus der Perspektive, inwieweit befähigt mich Retail Media aus dieser Daten- und Analyse-Perspektive besser zu verstehen, wie effizient meine Marketingaktivitäten sind, dann glaube ich, dann ist es relativ beschränkt. Ich glaube, was man sieht im Markt, ist generell, dass Retail Media einen gewissen Bias hat, der sehr positiv ist für Retail Media. Im Sinne von, dass natürlich diese Media-Aktivitäten in diesen Sales-Kanälen, deswegen heißt es ja so, natürlich deutlich näher am Sales sind und in der Wirkung. Ne, du wirbst auf Amazon und du musst schon viel falsch machen, um nichts in Sales zu sehen. Und oft siehst du halt wirklich sehr relevante Effekte. So. Trotzdem stellt sich immer noch die Frage, wie effizient sind diese Effekte, vor allem ja vielleicht zu anderen Aktivitäten, die ich machen kann. So, ich kann ja theoretisch als Unternehmen morgen entscheiden, ich shifte jetzt relevante Summen aus diesem Kanal in diesen Kanal.
Ja.
So, und viele Unternehmen sind aber eben nicht in der Lage, für diese eher Upper-Funnel-Kanäle, wie man im klassischen Sinne sagen würde, wirklich zu berechnen, was ist denn mein Sales ROI? So, und wenn ich das natürlich nicht kann, dann bin ich natürlich irgendwo gebiased, das zu tun, was sich besser anfühlt, weil ich halt viel deutlicher was sehe. Ich sage jetzt mal bewusst überspitzt mit dem Auge.
Mhm.
Ne? So, und deswegen glaube ich, ist es auch hier wieder, ich habe eben schon mal dieses Wort 360 Grad erwähnt und das klingt immer so ein bisschen
abgedroschen.
0815 abgedroschen, völlig richtig, aber auch hier ist es wichtig, es bringt dir nichts, im Silo zu verstehen, ich habe in dem Kanal diese KPIs, in dem Kanal diese KPIs, in dem Kanal diese KPIs, wenn ich sie nicht vergleichen kann.
Genau.
Und deswegen haben wir damals gesagt, okay, wir brauchen ja eine übergreifende Analytik, eine unabhängige Analytik.
Mhm.
Ne, und die heißt halt dann auch nicht Sales Uplift Study bei irgendeinem Mediakanal. Ne,
ja, das musst du gleich nochmal genau erklären, was sich dahinter verbirgt. Unabhängigkeit und Media Uplift KPI. Was hast du da erfahren? Das würde mich nochmal interessieren als Exkurs.
Ja, können wir gleich gerne drauf zurückkommen. Ne, sondern du musst dann eben verstehen oder ein Modell haben, mit dem du diese Kanäle übergreifend und unabhängig bewerten kannst und so, dass du es eben auch vergleichen kannst.
Mhm.
Ne, wenn du dann in der Lage dazu bist, dann bringt die Media Retail Media, ehrlich gesagt sogar gar nichts, ist wieder überspitzt gesagt, aber wenig, dann wirklich das aus Performance-Datenperspektive zu verbessern.
Ja.
Aber ich glaube, Retail Media hat natürlich irgendwo seine Daseinsberechtigung. Mhm. Ich glaube, es ist immer noch ein Kanal, der recht hoch jetzt bepreist ist im Einkauf, weil du genau diesen Bias im positiven Sinne für Retail-Media da drin hast. Aber es ist natürlich ein relevanter Kanal, je nach Geschäftsmodell, je nach Company und je nach Produkt, ne, diese Lücke von den großen Kanälen zu schließen zum letztendlichen Kaufabschluss.
Mhm. Sehr gut. Ja, dann lass direkt reingehen. Unabhängige Metriken. Also ihr habt euch eine eigene Analytik gebaut mit wahrscheinlich unterschiedlichen Tools, unterschiedlichen Quellen, das ihr schon gesagt habt, Datenpipelines. Und dann gibt es natürlich plattformeigene Reports oder Publisher-eigene Reports, die man dann verheiraten muss. Und im schlechtesten Fall, so wie man es aus dem Markt kennt, hast du ja in den 5 Reports auf einmal beispielsweise 100 Sales, die reported sind, aber in echt hast du nur 50 gemacht.
Korrekt, genau. Und was heißt, du hast nur 50 gemacht? Du weißt gar nicht, ob du jetzt wirklich nur 50 gemacht hast oder vielleicht auch 150. Ne?
Ja.
Das verstehst du ja nur, wenn du selber in der Lage bist, das zu analysieren.
Ja, genau, das meinte ich. Also in deinem Dashboard tauchen von mir aus 50 auf, aber die 5 Reports, die du bekommst, dann, wenn du das alles zusammenzählst, müsstest du eigentlich 100 haben.
Genau. Und deswegen würde ich auch auf diese Reports, ehrlich gesagt, nicht schauen. Mhm. Zumindest dann, wenn ich in der Lage bin, das besser selber zu analysieren.
Ja.
So, ne? Weil im Endeffekt, was helfen dir die Reports? Die geben dir natürlich, und deswegen kann ich auch verstehen, dass es gemacht wird. Und deswegen kann ich sogar auch verstehen, dass Kunden das machen, auch wenn ich es selber nie machen würde.
Ja.
Es gibt dir natürlich ein Gefühl von, passiert da irgendwas?
Ja.
Und wir gehen jetzt mal davon aus, und das würde ich auch keinem relevanten Mediakanal daraus unterstellen, dass Zahlen gefaked werden. Naja, es gibt dir ein Gefühl, da passiert irgendwas, aber es ist eben in den allermeisten Fällen nicht vergleichbar. Und schon gar nicht kann dir ein Mediakanal wirklich auf Sales quasi berechnen, was wirklich bei rumkommt. Also zumindest nicht, was der Mediakanal selber messen kann. Du bräuchtest dann dritte Messinstitute, ne?
Ja.
Die üblichen, die man so kennt, mit denen du diese Sales-Uplift-Studies machst. Aber dann hast du so eine Uplift-Study. Und dann sagt ihr dir für ein KXY, ja, das ist der Uplift-Wert, aber woher weißt du jetzt nicht, dass vielleicht eine Tageszeitung nochmal viel performanter wäre, selbst wenn aus dem Kanal was rauskommt.
Ja.
Und das ist ja, was du verstehen willst. Und da liegt ja letztendlich der Hebel. Der Hebel liegt nicht darin, einfach nur zu verstehen, oh ja, da passiert was und das sieht irgendwie ganz gut aus. Ne? Im besten Fall siehst du da ja noch, da passiert irgendwie gar nichts und es kann gar nicht wirtschaftlich sein.
Ja.
Aber der wirkliche Hebel, der kommt ja erst, wenn du in der Lage bist zu verstehen, alles klar. So, das ist vielleicht eine ganz gute Aktivität, die muss ja gar nicht schlecht sein, aber ich habe eben andere Kanäle, andere Aktivitäten, da kann ich nochmal mit 30% höherem Sales ROI wirklich investieren. Also sollte ich doch so viel Geld dahin shiften, so viel eben der Kanal dann auch, ne, weil jeder Kanal kann nur begrenzt skalieren, eben auch quasi abdecken kann mit dieser Effizienz und so dann am Ende einen höheren Gesamt-ROI für die Company und für das Media-Budget zu generieren.
Das finde ich super interessant. Vielen Dank nochmal für die Erläuterung. Was sind denn die Kanäle, die am meisten gewonnen haben und am meisten verloren haben, als ihr euch da nochmal oder als ihr fertig wart, euch da sehr tief einzugraben?
Ja, also ich glaube, es ist an der Stelle schwer zu sagen, dass es immer den einen Kanal gibt, der von so einer Analytik, ne, und so einem grundlegenden, quasi datengetriebenen Ansatz profitiert oder verliert.
Ja.
Ich glaube, grundsätzlich gibt es da dann aber eher innerhalb dieser Mediengattung ein paar Dinge, wo man wahrscheinlich sagen kann, das ist allgemeingültiger. Aber ich glaube, sonst ist das sehr abhängig davon, was bin ich für eine Company, was habe ich für Produkte, wo verkaufe ich eigentlich und auch vor allem, wie kommuniziere ich.
So.
Ja. Ich glaube, je nachdem, was ein Unternehmen da macht, und es ist natürlich komplett unterschiedlich für alle Unternehmen da draußen, werden auch andere Ergebnisse rauskommen, welcher Kanal wie gut funktioniert.
Mhm.
So, und was versuchst du natürlich? Du versuchst dann im besten Fall auch nicht einfach nur zu sagen, okay, alles klar, ich habe jetzt gelernt, sagen wir mal, TV ist besser als Print,
ne,
also schiebe ich jetzt alles in TV, sondern die Frage, die man sich im besten Fall dann natürlich noch stellt, ist, wie gut mache ich eigentlich gerade Print und wie gut mache ich eigentlich gerade TV?
Ja.
Oder Online-Marketing oder was auch immer. So, ne? Und wenn ich natürlich in der Lage bin, aus diesem Kanal TV nochmal 50% rauszuhebeln, so, und das bei Print vielleicht nicht so gut funktioniert, weil da kaufe ich schon gut ein, da habe ich gute Einkaufspreise, ich habe gut verhandelt, ne, und ich habe da eine stabile Kommunikation, da gibt es vielleicht nicht so viele Hebel, im TV gibt es mehr Hebel, ne, dann sollte ich vielleicht eher rangehen und sagen, ja, ich versuche jetzt erstmal noch irgendwie ein paar Monate TV zu optimieren, weil vielleicht ist dann der Sales irgendwie von TV auf immer besser, ne, und dann bleiben meine Budgets da. Aber wie gerade am Anfang schon gesagt, ich glaube nicht, dass es die eine Erkenntnis gibt, dass der eine Kanal gewinnt oder verliert. Ich meine, wenn wir da jetzt makroökonomisch, wenn man so will, drauf guckt, dann ist es natürlich so, dass die TV-Mediengattung unter Druck ist.
Klar.
Das ist völlig klar. Aber auch hier muss man natürlich drauf gucken und sich fragen, was habe ich gerade hier für eine Zielgruppe, was habe ich für ein Produkt? Ich kann, glaube ich, jedem nur empfehlen, wenn er Produkte hat mit einer sehr alten Zielgruppe, immer noch TV zu bespielen.
Ja.
Dann aber wirklich hardcore auf diese Zielgruppe zu gehen und eben nicht zu versuchen, wir haben ja auch noch eine Zielgruppe, die geht Richtung 30 runter, ne? Irgendwie, keine Ahnung, 60, 70 bis 30.
Ja.
Dann auch noch in Sender- und Zeitzonen reinzugehen, wo ich zwar jüngere Leute erwische, das aber halt zu exorbitanten Preisen, was im TV überhaupt nicht mehr wirtschaftlich ist. Ne? Also da dann ganz hardcore zu sagen, ich nutze diese Mediengattung für das, was sie mir noch bieten kann.
Mhm.
Ne? Ich lasse aber meine halbe Zielgruppe, die ich theoretisch habe für dieses Produkt, komplett außen vor in dieser Mediengattung.
Ja.
Gehe hardcore auf die Alten und sage dann, ich nehme mir Online-Marketing zum Beispiel, ne, um da auch den jüngeren Teil meiner Zielgruppe quasi abzufangen.
Ja.
Und nicht zu sagen, ich versuche in jeder Mediengattung alle quasi zu erwischen.
Ja. Okay, also einmal macht ihr Makrooptimierung und einmal Intrakanaloptimierung, um da besser zu werden. Oder habt ihr das gemacht?
Genau.
Finde ich schlau.
Kann man so nennen, ja. Kann man so nennen.
Du hast ja gesagt, ihr habt das alles selber aufgebaut. Da von, ich glaube, 5 auf 80 hattest du gesagt. Mhm. Nun sitzt Dr. Wolf im beschaulichen Bielefeld. So klein ist gar nicht. Ich glaube, 300.000 gibt es da. Und die Arminia natürlich.
Korrekt.
Wie kriegst du die Online-Marketing-Talente nach Bielefeld, die Menschen, die Lust haben, Analytik zu machen? Ja, Bertelsmann-Gütersloh ist nicht weit, aber zum Beispiel hat Dr. Oetker, die auch aus Bielefeld kommen, die haben, glaube ich, soweit ich weiß, das Digital-Hub mal in Berlin aufgesetzt. Mhm. Wie habt ihr es gemacht und was ist die Entscheidung dafür gewesen, das in Bielefeld auch on-premise zu machen?
Ja, also ich glaube, hier sind zwei Fragen oder Perspektiven interessant. Einmal diese generelle Bielefeld-Frage, die ist natürlich sehr spezifisch ist irgendwo, ne, auf die wir gleich auch gerne eingehen können. Aber auch die Frage, wenn ich solche neuen Einheiten gründe, und in dem Fall war das am Anfang als kleines Speedboot gedacht, dann ist ja was sehr Großes daraus geworden, im positiven Sinne, aber das war nicht der Initialgedanke, dann ist es, glaube ich, sehr wichtig, das nicht an der bestehenden Company vorbeizumachen. Weil wenn du das tust und wenn du dann zum Beispiel, wie ein Dr. Oetker aus Bielefeld, in Berlin seine große Digitaleinheit gründet, dann stellt sich natürlich die Frage, inwieweit greift das ineinander, was bestehende Organisationen und neue Organisationen für Themen, die eben auch neu für die Company sind, funktioniert das zusammen? So, und ich glaube überhaupt nicht daran, dass das irgendwie parallel losgelöst voneinander funktionieren kann. Du kannst nicht digitales Marketing oder digitalen Sales machen, was nicht verzahnt ist mit all dem anderen Marketing und all dem anderen Sales, der in der Company passiert. Und deswegen würde ich immer dafür plädieren, wenn man solche neuen Themen angeht und da eben entscheidet, ich will das mit internen Ressourcen machen, ob jetzt in bestehenden Teams aufgebaut oder in neuen Einheiten, neuen Teams aufgebaut, das immer sehr stark verzahnt zu machen. Und wir alle wissen, glaube ich, dass die Nähe und auch die menschliche und die örtliche Nähe da ein extrem krasser Treiber dafür sind, eben in einem Fall Distanz aufzubauen und dadurch auch innerliche Distanz aufzubauen oder eben um die Verzahnung zu fördern, weil es nah aneinander ist. Also das ist ganz klar mein Blick auf die erste Frage.
Mhm.
Und die zweite Frage Bielefeld. Und ich war jetzt nicht nur die letzten 8 Jahre wieder in Bielefeld, sondern ich bin auch Bielefelder.
Das macht dich schon mal sehr sympathisch.
Ja, danke, du kommst auch aus der Region. Also ich bin unverhofft quasi zurückgekehrt. Und werde jetzt, glaube ich, in Zukunft auch dann mal wieder mich entfernen aus dieser Region.
Hamburg ist schön, habe ich gehört. Anführung.
Hamburg ist auch schön, genau. Viele andere Städte sind auch schön. Oder Länder oder Kontinente. Aber ich glaube, Bielefeld als Stadt und ökonomisch oder die ganze Region aus Westfalen, da darf ich dich dann ja dazu zählen.
Klar.
Absolut unterbewertet. Ich glaube, das kann man so sagen. Das ist natürlich keine Großstadt, aber hat auch schon eine hohe Lebensqualität.
Ja.
Und dann gibt es ja immer die Frage an der Stelle, und das habe ich natürlich auch super oft gehört, ja, aber woher willst du denn wirklich talentierte Leute bekommen? Wie funktioniert das? Ne? Also du willst hier quasi wirklich Rocket Science Analytics machen und hier wirklich hohe und große Budgets hebeln, aber mit welchen Leuten willst du das machen? Und mein Gefühl die letzten Jahre war immer, dass du natürlich, dadurch, dass die Region kleiner ist und das ist nicht Berlin, natürlich auch in gewisser Weise ein kleineres Angebot hast. Aber du hast natürlich auch nicht die Nachfrage an allen möglichen Grown-Ups, Scale-Ups, Startups, ne, und Konzernen wie in Berlin. So, und was wir auch gelernt haben ist, dass wir dann doch, und das kann positiv wie negativ sein, das ist gar keine Wertung am Ende, Dinge einfach anders gemacht haben. Und zwar sowohl was Data betrifft, weil ich gehe jetzt nicht ins Detail bewusst, aber wir haben eben nicht mit klassischen MMMs, also Marketing Mix Models, gearbeitet, sondern wir haben unsere eigene Zeitanalytik gebaut und wir sind doch an Online-Marketing anders rangegangen, als das andere Unternehmen gemacht haben. Das heißt, wir haben gemerkt, dass wenn Leute aus anderen Kontexten kamen und da quasi gelernt haben, so habe ich das bisher gemacht, haben wir es anders gemacht. Und deswegen haben wir, nachdem wir so einen guten Grundstock hatten an Team, und Leuten, von denen wir überzeugt waren und so unsere eigene Methodik entwickelt haben, was wir auch mit ehemaligen Rocket Internet-Leuten gemacht haben. Also wir haben das nicht alleine gemacht, ja, quasi. Wir haben uns da schon auch Expertise und Impulse geholt. Und dann haben wir eigentlich eher angefangen, Leute auf unseren Way of Work, auf unseren Data Way of Work oder Media Way of Work und dann zunehmend eben auch Webseiten, E-Commerce, Creative und so weiter und so fort, eher Leute quasi wie auszubilden.
Ja.
Und das hat sehr gut funktioniert. Und ja, dann hast du in der Region schon auch viel Potenzial an Leuten, die von der Uni kommen, die smart sind. Du hast Data Science Studiengänge in Bielefeld zum Beispiel direkt. Also das funktioniert dann eigentlich relativ gut. Ja. Damit war ich, ehrlich gesagt, wenn ich es Revue passieren lasse, happier, als ich es gedacht hätte am Anfang.
Auf der anderen Seite hast du natürlich auch viel Potenzial, vielleicht von Menschen, die nach der Uni dann nach Berlin gegangen sind, haben da sich viel angeguckt und kommen vielleicht aus der Region, wollen wieder, ja, zurück, weil das familiäre Umfeld da ist und sind hart dankbar darüber, eine Chance über so einen Laden zu haben, der dann versucht, ja, an der Speerspitze Online-Marketing zu arbeiten und dann da trotzdem im, ja, im gesicherten oder gesettelten Umfeld wieder wohnen zu können, wo auch natürlich zum Teil Lebenshaltungskosten noch ein bisschen niedriger sind als in der Hauptstadt.
Absolut, also da kommen wir, glaube ich, auch wieder auf Hamburg irgendwo zurück,
ja,
ne, weil viele Leute aus der Region, ich meine, du bist ja das beste, ja, Beispiel, ne, zieht es zum Beispiel nach Hamburg, ja, und da gibt es eben nicht wenige, die sagen, okay, mit der Familiengründung, ne, ja, familiäres Umfeld, familiäre Infrastruktur, gehe ich, ja, zurück in die Heimat, und das ist dann auch an der Stelle ein Perfect Match, ne, und war auch dann für uns oft ein Perfect Match. Und auch bei mir ist es so, ich habe ja gerade schon beschrieben, ich würde gerne wieder in andere Gefilde und Wohnorte vorstoßen. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich in 5 oder 10 Jahren wieder in Bielefeld bin und wieder bei Dr. Wolf oder bei einer anderen Company. Definitiv. Also in dem Sinne, wie gesagt, tendenziell underrated die Region.
Ja, super spannend. Vielen Dank. Und ich meine, so Rückkehrer oder Menschen wie du, die dann wirklich aus der Region kommen, die sorgen ja auch bei diesem Thema Kulturclash schon für so eine grundsätzliche Erdung. Jetzt speziell Ostwestfalen schon, glaube ich, sehr stark hilft, aber grundsätzlich dazu hilft auch, die Organisation etwas behutsamer auf Wandel vorzubereiten, als wenn jetzt so die BCG-Jungs reingeritten kommen, Change PowerPoints auflegen und dann die Organisation folgen soll. Da brauchst du ja schon Menschen, wo die Truppe im Prinzip sich auch emotional festhalten kann oder wo man sich einander versteht und Wertschätzung hat. Ja, das ist finde ich super interessant. So, ihr macht ja, glaube ich, trotzdem nicht alles in-house oder ihr habt nicht alles in-house gemacht, sondern ihr habt auch einen Teil, glaube ich, mit Agenturen gemacht. Was waren die Themen, wo ihr euch noch nicht rangetraut habt, das selber zu machen?
Ja, also wie man vielleicht schon merkt, generell bin ich ein großer Befürworter, solches Know-how intern aufzubauen. Mhm. Und das war auch damals der Grund, und das habe ich ja gar nicht entschieden. Aber wieso man gesagt hat, wir gehen jetzt diese neuen digitalen Themen gar nicht an, indem wir das mit, ne, nur Agenturen Beratung machen, sondern wir wollen auch intern verstehen, was wir hier tun. Dann hast du aber natürlich immer wieder Situationen, wo du dir die Frage stellst, macht das jetzt Sinn, das wirklich intern selber aufzubauen? Entweder aus einer Perspektive, wo du dich fragst, machen wir das jetzt eigentlich noch so lange? Oder aus der Perspektive, ist das vielleicht ein Thema, wo wir nicht glauben, das besser zu können als andere.
Ja.
So, und dann jetzt vor allem auf die letzten Jahre bezogen, wo dann eben auch die Organisation extrem gewachsen ist, wo dann auch der Bedarf an, ne, können wir jetzt nicht auch international abdecken quasi, warum sollen wir all diese Mehrwerte, all diese Best Practices und all dieses datengetriebene Arbeiten eben nur für einen Kernmarkt Deutschland nutzen, dann bist du natürlich auf einmal in eine Situation, wo du die Frage stellst, ja, ich bin Fan von internem Aufbau, interner Ausbildung. Ne, wir sind doch an einem Ort und können zusammen an diesen Themen arbeiten. Hinzu, okay, aber wir müssen es auch skalierbar machen. Und das war natürlich auch für mich ein extrem wichtiges Learning der letzten Jahre. Wie funktionieren eigentlich so verschiedene Organisationsgrößen? Mhm. Eben kommt von 5, ne, enden, ja, bei 80, aber dazwischen war ja auch viel. Und du merkst eben mit jedem so ein bisschen Sprung, und ich glaube, haben ja viele andere auch schon viel drüber gesagt, ne, du merkst, bei 30 Leuten ändert sich was, bei, ja, 50 Leuten ändert sich wieder was. So, und da merkst du sehr deutlich, okay, irgendwann kippt dieser interne Vorteil.
Mhm.
Du darfst es nicht zu groß machen. Das gilt, glaube ich, nicht nur für solche Einheiten. Ich glaube, und jetzt gerade im Wandel mit KI gilt das umso mehr und für alle Funktionen. Natürlich sollte man immer Teams so klein halten, wie es irgendwie geht. So. Gleichzeitig willst du aber auch, zumindest aus meiner Sicht, intern in der Lage sein, die Intelligenz nicht nur zu kontrollieren, also im Sinne von nicht der Dienstleister der Agentur sagt dir, mach das so, und,
ja,
du kannst es gar nicht quasi sparren oder challengen, ne, sondern dann eben in der Lage zu sein, die Intelligenz, die Steuerung in-house zu haben und dann aber eben mit Partnern skalieren zu können. Mhm. Und das war ein Approach, den wir auch international gewählt haben und dann gesagt haben, okay, jetzt lass uns mit Partneragenturen arbeiten, ne? Und wir geben vor, was der Way of Work. Also es ist weiter der von uns definierte, datengetriebene Way of Work. Zumindest was wir als Best Practices definiert haben, was ja nicht immer die Best Practices, ne? Ja. Das Optimum sein müssen. Aber jetzt verlängern wir euch uns eben mit euch als Partnern und sind so in der Lage, dann so eine gute Mischung daraus zu haben. Und ich glaube, die goldene Mitte ist hier auch wieder der Begriff der Wahl. Ist auch 0815 Wording, klar. Na, aber du willst aus meiner Sicht weder das eine Extrem, im Sinne von, du hast intern kein Know-how, und wirst quasi gesteuert, ne? Noch du bist gezwungen, alles intern aufzubauen, weil das kann einem auch schnell über den Kopf wachsen und dann kannst du dich vielleicht gar nicht mehr auf die Dinge fokussieren, inhaltlich gesprochen, die eigentlich wirklich Impact haben quasi.
Ja, also Goldene Mitte kann man auch als Best of Both Worlds, glaube ich, euphemisieren. Mhm. Aber
das nächste Nummer 15 Euro, genau.
Wie guckst du auf Partnerschaften? Wonach suchst du die aus dann? Also ihr habt ja einen speziellen Ansatz, mit denen zu arbeiten. Ihr habt eine sehr starke eigene Meinung, wie die richtigen Dinge sind, auch die analytische Erfahrung dahinter und könnt das auch faktenbasiert beweisen. Trotz 360-Grad-Blick, wenn du auf die Daten guckst, bist du sicherlich substanziell schlauer, als das der ein oder andere FMCG aktuell noch ist. Wie suchst du die aus dann?
Ja, du hast quasi die Hälfte meiner Antwort zumindest gerade schon weggenommen. Ja. Ich glaube, an der Stelle ist eben entscheidend, wie gerade schon beschrieben, wenn du einen sehr eigenen Blick auf Dinge hast und auch einen eigenen Ansatz und Weg zu arbeiten, dann ist an der Stelle, glaube ich, essentiell auch Partner zu finden, die in der Hinsicht flexibel sind, sich darauf einzulassen. Mhm. Und ich glaube, und das kann ich auch aus der Erfahrung der letzten Jahre sagen, da gibt es potenzielle Partner da draußen, die da relativ starr sind, weil sie eben auch sagen, nee, wir haben ja unseren Way of Work definiert, also unsere Best Practices und ne, wir arbeiten halt immer so und das ist natürlich für die auch am effizientesten, das ist völlig auf der Hand liegend. Aber du brauchst in dem Fall natürlich eher einen Partner, der sagt, alles klar, wir verstehen, ne, wir haben hier, ihr habt hier euren Ansatz. Und wir sind auch bereit, den mit euch zu fahren und auch irgendwo bereit, mit euch da zu lernen. Mhm. Weil ich glaube, das ist nicht zu viel gesagt, dass auch Partner, mit denen wir die letzten Jahre gearbeitet haben, da haben wir sicherlich immer wieder auch was von denen gelernt. Und ich glaube auch da wieder, es ist essentiell immer wieder Impulse zu kriegen von außen.
Ja.
Aber ich denke, ob jetzt in der digitalen oder in der klassischen Media- und Marketingwelt, haben Partner auch viel von uns lernen können, quasi wie wir da dran gehen. Mhm. Und ich glaube, das ist eine ganz schöne Symbiose. Aber so eine Partnerschaft brauchst du an der Stelle eben. Und auch beidseitig. Ne? Nicht nur der Partner muss sich darauf einlassen, du musst dich auch darauf einlassen, dass der Partner mit dir lernt und auch dich mal challenged. Ne? Also auch ich wurde gerade in den ersten Jahren, weil wir Dinge wirklich 180 Grad anders gemacht haben oder anders machen wollten, nicht nur von intern viel gechallenged, so nach dem Motto, ja, aber bringt das jetzt wirklich was? Ne? Und, und wollen wir es jetzt wirklich so anders machen? Und können wir nicht die Dinge einfach so weitermachen, wie wir es jetzt schon die letzten 10, 20 Jahre gemacht haben?
Ja.
Ist ja auch viel gemütlicher, sondern wieder bei Change, ne? Quasi. Sondern mit dir diesen Weg gehen, sich die Frage zu stellen, okay, kann das funktionieren? Und so kam die Challenge eben viel auch von extern. Ne? Und das ist vielleicht dann auch für mich oder meine Leute auch nicht immer angenehm gewesen. Aber am Ende bringt uns das oder hat uns das, glaube ich, dann in Summe auch weitergebracht. Ne? Ja. Jeder durfte challengen, jeder durfte hinterfragen. Aber genauso durfte ich oder wir halt auch challengen.
Ja.
Ne? Und den aktuellen Status quo quasi hinterfragen.
Ja, wenn man sich gegenseitig die ernsthaften Fragen stellt, dann ist schon Hoffnung da, dass auch insgesamt weitergeht. Ja. Finde ich gut. Warst du zu deiner Zeit noch mit dem Thema CTV auch beschäftigt oder hast du da noch nicht mit experimentiert? Ich frage natürlich wie immer für einen Freund im Thema, aber das ist ja eins unserer Themen im Podcast. Ja. Hast du außer deiner Nutzungserfahrung nach der Abo-Kündigung jetzt noch andere fachliche Insights da gewonnen? Hilft das was, auch quasi die jüngeren Zielgruppen bei TV ähnlich effizient und effektiv auch zu erreichen?
Ja, also ich habe persönlich und wir auch als Gesamtteam immer versucht, am Ball zu bleiben, im Sinne von im besten Fall auch vor dem Ball zu sein.
Ja.
Das heißt, wir haben selten gesagt, und ich würde auch jedem empfehlen, das so zu handhaben, eben nicht zu warten, bis sich bestimmte neue Mediagattungen, Kanäle quasi komplett etabliert haben und 80% der Werbenden das schon nutzen, sondern immer wieder im begrenzten Aufwand sich mit neuen Kanälen und neuen potenziellen Aktivitäten zu beschäftigen. Weil wenn wir wieder zurückkommen zum Thema Best Practice und ich will über Analysen und Daten in der Lage sein, wirklich möglichst performant meine Budgets auszugeben und zu allokieren, dann kann es natürlich auch sein, dass da neue Kanäle entstehen, die super performant sind. Und genauso gut kann es sein, dass neue Kanäle entstehen, die nicht so performant sind. Und deswegen zu deiner Frage, ja, immer wieder damit beschäftigt über die Jahre, von, glaube ich, den wirklich allerersten Anfängen. Und da ging es dann, glaube ich, eher um das Thema, lass uns das verstehen und weniger wollen wir das vielleicht wirklich schon mal machen. Bis hin dann zu ernsthaften Fragen, ja, ist das ein Kanal, in den wir mal investieren wollen oder nicht? Ich spiele jetzt vielleicht mal bewusst ein bisschen den Boomer, du kannst gerne auch die andere Perspektive einnehmen. Ich muss sagen, bis jetzt bin ich eher skeptisch. Aus einer Perspektive, wenn es dir darum geht, du hast Kanäle, die funktionieren gut, die verstehst du sehr gut datengetrieben quasi und du kannst sie auch sehr gut skalieren. So, dann glaube ich, dass aktuell du primär noch andere Kanäle hast, die besser funktionieren. Und eine zweite spannende Frage ist das ganze Thema Targeting. Und da trennen sich ja die Geister irgendwo. Wenn wir uns die letzten 7, 8 Jahre angucken auch, was hat sich eigentlich so in der Marketingwelt generell getan? Dann ist, glaube ich, Targeting einer der größeren Changes. Und zwar, dass es ja generell, zumindest in den digitalen und jetzt ja immer mehr algorithmisch getriebenen Kanälen, immer mehr weggeht von dem klassischen Targeting quasi. Und das auch zu Recht. Das haben viele Tests auch bei uns gezeigt quasi. Und CTV ist jetzt ja, wenn ich, wie gesagt, bewusst jetzt überspitzt die kritische Perspektive einnehme, ein Kanal, der ja quasi über Targeting kommt, ne, weil er dir verspricht, du kannst hier nochmal Reichweiten erreichen, die du woanders nicht erreicht hast. Und dann stellt sich hier wieder die Frage, was ist denn eigentlich mein Pricing für diese Reichweiten? Und ich glaube, da hat sich die letzten Jahre schon was getan. Ich glaube, da wird sich auch noch mehr tun.
Ja.
Mein Eindruck bisher und in allem, was ich gesehen habe und Angebote, die ich gesehen habe, ich würde zustimmen, dass sie natürlich dieses inkrementelle und spitzere Targeting für die Impression eine höhere Wirkung liefert. Ob das jetzt ein Sales ist oder Upper Funnel KPIs. Aber wenn das Pricing natürlich x-fach höher ist, dann ist natürlich die Frage, und ne, wenn du jetzt wieder so als Company ja sehr stark getrieben bist, du guckst sehr, sehr effizienzgesteuert drauf, ne, macht das Sinn. Wenn du mehr von der absoluten Wirkung kommst und bereit bist, dann halt weniger effizient zu sein, ne, aber dann absolut eben mehr dafür zu zahlen, kann das auch ein Kanal sein, der jetzt schon Sinn macht. Auch da wieder hängt komplett dafür ab, was hast du eigentlich für Marketingziele dahinter. Ne?
Ja.
Aber ich glaube, dass das wahrscheinlich ein Kanal ist, der sich noch viel intensiver verzahnen wird auch mit dem klassischen Medium TV. Und ich vermute auch, dass Pricing-Modelle entstehen werden, die das mehr verbinden und dann noch attraktiver sind. Das wäre so meine aktuelle Sichtweise.
Super, spannend. Also ich glaube, Pricing-Thema, da gibt es an der einen oder anderen Stelle substanziell noch Nachholbedarf, auch im Vergleich zu TV auf der anderen Seite. Ist ja nun dein alter Arbeitgeber national distribuiert typischerweise. CTV gibt für viele regionale Advertiser, die nur regional unterwegs sind, das erste Mal die Chance, auf dem Big Screen auch mit Bild und Ton am Start zu sein.
Ja.
Ich glaube, Thema Targeting, da passiert insbesondere mit den Plattformdaten richtig viel. Also Beispiel Amazon, das ist brutal, was da an Daten da ist. Wenn du noch die Amazon DSP nutzt, hast du da, glaube ich, wirklich spürbare Kraft dahinter. Je nachdem, auch welche Branche dahinter steckt.
Ja.
Dann andere Targeting-Modelle entwickeln sich gerade. Auf der anderen Seite hast du natürlich nicht wie beim Handy immer nur einen vor dem Screen, sondern zwei im Schnitt. Mal einen, mal fünf. So super präzise ist es dann nicht. Aber ich glaube, allein dadurch, dass die Nutzung auch steigt, wird auch die Reichweite steigen. Und irgendwann steigt die Reichweite schneller als die Nachfrage und dann fallen Preise. Habe ich mal in der Uni gelernt. Und war auch bei den anderen Medienkanälen in letzter Zeit so. Deshalb, ich glaube, stark dran, aber auf jeden Fall aktuell die Themen, die du ansprachst, sehe ich ähnlich.
Also wenn ich ganz kurz noch darf, ich glaube, es ist völlig klar, dass das irgendwo auch die Zukunft des Kanals sein wird. Ne? Du hast es gerade beschrieben, allein schon eben die technischen Möglichkeiten, dass du TV als CTV quasi anbieten kannst, ist gar keine Frage. Und du hast ja gerade dann auch das perfekte Beispiel genannt, ne, wo man ja eben sieht, für jeden Werbetreibenden anders. Wenn du eben keinen lokalen Bedarf hast, dann hast du diesen Riesenvorteil nicht. Aber wenn du lokalen Werbebedarf hast, dann ist das natürlich ein Riesenvorteil, den du gerade selber genannt hast. Und deswegen glaube ich, hier wichtig, sich das sehr nah anzugucken, zu begleiten. und dann eben immer mehr budgetär auch reinzugehen, je mehr dann auch die nicht nur absolute Wirkung, sondern auch die preisliche Wirkung in Form von Effizienz da ist. Ja.
Super. Wir haben eben viel über Change gesprochen. Bei dir gibt es natürlich jetzt auch unweigerlich Change. Mhm. Und du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du dich schon so ein bisschen tiefer eingegraben hast ins Thema KI. Das würde mich jetzt nochmal richtig interessieren, weil natürlich da so viel passiert. Also fast im Tagesrhythmus gibt es neue Companies, die jetzt irgendwas Neues können. Die Modelle werden upgedatet. Viele verschiedene Stränge bilden sich aus und man schafft es eigentlich im Tagesgeschäft gar nicht so strukturell wirklich, wirklich hinterherzukommen oder auch zu gucken, was ist jetzt wirklich fundamental in der Änderung des Geschäftsmodells oder was kann uns richtig automatisieren, aber wo stehst du da und was hast du gelernt, insbesondere natürlich auch das Thema Marketing?
Ja, super spannende Frage, glaube ich, und entsprechend auch die Frage, mit der ich mich gerade am meisten beschäftige. Weil ich natürlich gerade in so einer Phase bin, das erste Mal in meinem Leben, wo ich mir wirklich in Ruhe die Frage stellen kann, was möchte ich eigentlich wirklich machen, woran habe ich Spaß? Und auf der anderen Seite natürlich, was sind Potenziale, die gerade da sind? Und das ist natürlich irgendwo ein perfektes Timing, in das ich gerade gelaufen bin, weil wir eben diese Situation haben, und du hast das gerade auch schon angesprochen, wo wir riesen Veränderungen haben über welche Aktivitäten, und da meine ich jetzt nicht einfach nur Marketingkampagnen, sondern egal welche Funktion, das ist von Produktion über Forschung bis hin zu Marketing und Sales, welche dieser Aktivitäten, dieser Doings, die damit zusammenhängen, kann ich jetzt eigentlich viel effizienter machen? Mhm. Und ich glaube, dass das eine total wichtige Erkenntnis und Beobachtung ist, dass viele, viele Menschen gerade quasi ja gefangen sind in ihren bestehenden Jobs und anderen familiären Verpflichtungen oder was auch immer und gar nicht richtig die Zeit haben, sich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Und deswegen bin ich sehr froh, dass ich gerade die Möglichkeit habe, mich so intensiv damit auseinanderzusetzen und stelle mir an der Stelle die Frage, was sind eigentlich Themen, die ich entweder voll automatisiert über KI oder eben teilautomatisiert viel effizienter schon machen kann, als ich das früher tun konnte. Mhm. Und mein Topic of Heart ist Data und Analytics quasi, also denke ich natürlich viel aus diesem Kerntopic drüber nach, aber natürlich auch im erweiterten Marketing- und Sales-Kosmos, den ich jetzt sehr intensiv kennengelernt habe. Aber was ich zum Beispiel auch total spannend finde, ist die Frage, was macht das eigentlich mit dem Handwerk?
Ja.
Also eine Branche, mit der ich ja wirklich gar nichts zu tun hatte. Und daran siehst du auch, wie breit ich gerade einfach da explorativ dran gehe und mir da Fragen stelle. Was macht das mit dem Handwerk? Auf der einen Seite natürlich eine Branche, die nicht so einfach disruptiert werden kann mit KI, weil die Dienstleistung ist natürlich wirklich physisch im essentiellsten Sinne, wenn du so willst. Aber auf der anderen Seite natürlich die Frage, okay, was kann ich aber an all den anderen Prozessen, die solche Handwerksbetriebe eben auch noch machen müssen, was ändert das? So.
Ja.
Ich glaube, es ist relativ offensichtlich, dass gute Handwerker, wie man das eben auch bei Künstlern sagt, ne, oder bei vielen oder bei sehr datengetriebenen Menschen, wo man vielleicht unterstellt, die sind nicht so kreativ, ne, aber dass Handwerker vielleicht oft nicht die besten sind, die eigentlich einen Businessprozess abzubilden. Ne?
Ja.
Also welche Mehrwerte eröffnen sich eigentlich da? Und ich glaube, das sind ganz entscheidende Fragen. Ich versuche gerade tief einzusteigen und dann bin ich sehr gespannt, was da rauskommt.
Gibt es denn noch einen Bedarf für so ein 80-Mann-Data-Team oder kriegst du das dann mit 40 hin? Weil du einfach Dashboards bauen kannst, weil die Prozesse schneller sind, die KI versteht die Daten im Zweifel schneller und Handlungsempfehlungen sind da, weil niemand die mehr so schnell analysieren muss?
Ja, ich glaube, der Bedarf ist nicht mehr da.
Mhm.
Und ich glaube auch mittlerweile und da habe ich jetzt die letzten Monate auch extrem hinzugelernt im Vergleich zu, was war meine Blickweise darauf vor einem Jahr, vor zwei Jahren, als ich eben selber noch im Job hing quasi,
ja,
ne, mit all den Themen quasi beschäftigt war, aus der alten Welt, wenn du so willst, wo mein Gefühl war, ja, das dauert jetzt noch irgendwie 3 bis 5 Jahre, bis das substanzielle quasi Changes passieren im Sinne von, du kannst wirklich Dinge jetzt über KI abbilden, wo du vorher immer gesagt hast, nee, das geht zwar zum gewissen Grad, aber es ist noch nicht gut genug quasi. Ich habe mittlerweile genau die andere Sichtweise, dass ich würde fast schon sagen, fürchte, also aus einer gesellschaftlichen Perspektive und wieder einer makroökonomischen Perspektive, dass das viel schneller geht, als wir alle glauben. Weil wir sehen die letzten Monate, dass relevante Sprünge in der Leistung von Modellen, gerade was Coding betrifft und technische Setups,
ja,
quasi sich so schnell weiterentwickelt und du Sprünge hast, wo es doppelt so gut wird innerhalb von einem Monat. So, und deswegen, wenn du auf dieses Thema Data guckst oder auch Software Engineering, alles, was wirklich mit Code zu tun hat, ist das aus meiner Sicht jetzt schon disruptiert. Ich glaube, man kann mittlerweile Dinge alleine auf die Beine stellen, wo du vorher wirklich ein ganzes Team für gebraucht hast. Und das
ja,
war vor zwei Jahren noch undenkbar, also wirklich
ja,
undenkbar. Ich glaube aber, Und da komme ich zurück auf das, was ich anfangs schon einmal gesagt habe. Ich habe ja anfangs gesagt, dass die Analysemethodik, das Setup dahinter, das ist nur die halbe Miete. Die andere halbe Miete ist, und deswegen habe ich auch immer gesagt, ein guter Data Analyst muss Business sehr gut verstehen können und ja, nicht nur Daten, ist wirklich zu verstehen, wie bringe ich diese Ergebnisse, die da rauskommen, was der Code generiert, die Sales ROI KPI, die ausgespuckt wird, wie kann ich das in den ganzen Prozessen des Unternehmens eben so mit einbringen, dass am Ende wirklich Mehrwerte rausputzeln. Mhm. Weil nur das Sales ROI bringt dir sehr wenig, ehrlich gesagt, wenn du nicht in der Lage bist, den ganzen Way of Work der Company quasi zu ändern und wirklich die Mehrwerte da noch rauszuziehen. Erst dann hast du das Ziel erreicht. Und das wird nicht so einfach disruptiert.
Ja.
Das ist aber natürlich eine schöne Verbindung an der Stelle und eröffnet natürlich wieder ganz neue Möglichkeiten quasi. Weil der eine Teil der ganzen Geschichte ist aus meiner Sicht, wie gesagt, jetzt schon disruptiert und deutlich, deutlich einfacher in der Umsetzung.
Spannend. Super spannend. Also wir haben es gesehen, einer unserer Developer hat neulich erzählt, dass er jetzt eigentlich ja gar nicht mehr selber schreibt, sondern er hat 3 Agenten parallel beispielsweise, lässt sie laufen und dann, wenn die fertig sind, kommt er zur Hausaufgabenkorrektur und schickt die wieder los.
Ja.
Und der Prozess hat sich da komplett gedreht und ist dann eher ein Orchestrieren als oder eine Teamführung im Zweifel, als das früher war mit auch Junior-Developern dahinter. Super, super bewegend. Aber das ist auch eine tolle Perspektive für dich jetzt im Zweifel, wenn dich das interessiert. Ja. Hast du da schon was Konkretes im Blick für die nächsten Monate?
Konkret ja, im Sinne von explorativ. Aber ich glaube, es gibt da natürlich verschiedene Fragen, die ich mir stellen muss. Auf der einen Seite eben, was möchte ich eigentlich machen innerlich? Was finde ich interessant? Und wie gerade geschildert, ne, das können natürlich Themen sein, die sehr nah an dem liegen, was ich bisher gemacht habe. Es können Themen sein, die davon meilenweit entfernt liegen, wie zum Beispiel solche Handwerksthemen. Da ist natürlich die zweite Frage immer, möchte ich das machen als Interner, als Externer oder will ich irgendwas gründen? Und dann ist die dritte Frage erst und da bin ich bewusst auch noch gar nicht, was sind jetzt eben konkrete Optionen, wie das aussehen könnte. Ne? Ja. Also die Verbindung von, was ist es thematisch inhaltlich und in welcher Form ist es quasi. Aber auch da weißt du nie, wie das Leben spielt. Vielleicht beantwortet sich die Frage 3, bevor ich mir die Frage 1 so richtig beantworten konnte.
Ja.
Aber manchmal passieren einfach Dinge und solange sie sich richtig anfühlen, sind sie richtig. Ne? Aber bisher ist dieser Ansatz jetzt in dieser außergewöhnlichen Zeit, die es glaube ich ist, erstmal wirklich sehr explorativ dran zu gehen und sich Dinge anzuschauen.
Super. Max, das war extrem spannend. Vielen Dank. Du hast hoffentlich in deinen Monaten jetzt auch ein bisschen Zeit gehabt, mal die Streaming-Dienste durchzuschauen und unseren Zuhörern mal so deine 3 Top-Highlights mitzugeben, die man auf jeden Fall anschauen sollte.
Oh. Oha. Ich gucke relativ viel Filme und Serien tatsächlich.
Ja, darf auch Film sein, Serie, Doku.
Hab natürlich auch meine App, mit der ich das alles tracke und so.
Oh.
Aber es ist natürlich eine wahnsinnig unvorbereitete Frage jetzt. Deswegen lass mich kurz nachdenken. Ich glaube, eine Serie, die ich jedem ans Herz legen würde, sowohl aus der Perspektive, wie gut sie produziert ist und aus der rein quasi filmischen Perspektive, aber auch mit wirklich einem historischen Kern dahinter, ist Chernobyl.
Oh ja, Wahnsinn. Ja,
unfassbar gut.
Unglaublich.
Ja, also ich weiß nicht, wie oft ich sie schon gesehen habe.
Spannend über Leadership. So, wenn die Kette hoch und wieder runtergearbeitet wird, dann geht Zeit verloren.
Genau. Also da ist, glaube ich, sehr viel drin, wie du richtig sagst, ne? Von der Perspektive, wie führe ich eigentlich oder wie entscheide ich Dinge. Ein bisschen zu vielen anderen menschlichen Themen, viele eben auch leider negative. Also das auf jeden Fall ganz hoch in meinen Top-Serien. Was ich sonst noch sehr gut fand, ist auch eine Miniseries, genauso wie Chernobyl, ist The Night Of.
Okay.
Ist ein Drama in New York. Will ich gar nicht zu viel vorwegnehmen. Ist sehr gut. Und eine dritte fällt mir relativ schwer. Wenn ich jetzt meine App, soll ich meine App rausholen?
Hol die App raus.
Komm. Ah, dann wir nehmen folgende Nummer 3. Ich habe in meiner Kindheit sehr gerne Computerspiele gespielt. Und Fallout war immer eins meiner Lieblingsspiele.
Oh ja.
Das ist auch eine sehr gut produzierte Serie und wenn man die Spiele gespielt hat, unfassbar interessant einfach. Deswegen nehmen wir das mal als die auch recht aktuelle Top 3.
Perfekt, super, cool. Max, herzlichen Dank. Vielen Dank, dass du unser Gast warst.
Sehr
und
gerne.
Für die nächsten Schritte von Herzen alles Gute.
Vielen Dank. Danke, Ben. Ciao, ciao.
Du willst mehr in die Digital-Marketing-Welt von morgen eintauchen? Dann abonniere unseren Podcast oder besuche www.isam.com.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.